Pension Alcatraz. Der Blick durchs Gitter. Mit Tina Voss und Dietmar Wischmeier.
Folge 14. Frühstücksradio Reloaded.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Pension Alcatraz. Heute am Ende August zum ersten Mal ausgestrahlt. Eine Sonderfolge, und zwar deswegen, weil im August 3 Sonntage jeweils 2 Wochen auseinanderliegen und wir den Rhythmus nicht zerstören wollen. Das heißt aber auch, dass schon am 6. Juni eine neue Folge kommt, also die ganz normale im 2-Wochen-Rhythmus für den September. Jetzt aber erst die Sonderfolge, die hat das Thema wie unsere erste Sonderfolge auch schon, die wir im Juni gemacht haben, nämlich Frühstücksradio Reloaded. Für Leute, die nicht im Sendegebiet von Frühstücksradio aufgewachsen sind, eine kurze Erklärung, das war eine Radio-Witze-Sendung von 1988 bis 1996. Da gab es viele Charaktere, viele Sendungen, viele Beispiele, ich glaube über 3000 Beiträge gibt es dazu und die kann man zum Teil auch noch bei YouTube nachhören oder auf CDs und auch. Und sie hat sich in der Erinnerungswelt der damaligen Hörer sehr stark etabliert. Wir wollen in lockerer Folge auf unseren Pension Alcatraz Podcast einige Folgen nochmal wiederhören und aus heutiger Sicht beurteilen. Sie sind ja schon 30 Jahre alt. Ich habe für den heutigen Tag 7 Folgen rausgesucht, die nicht so prominent waren wie der kleine Tierfreund Ethan Hagen-Lohr. Doch, das haben wir heute auch dabei. Aber die Arschkrampen oder Günther, die viele noch in Erinnerung haben, sondern etwas abseitigere Folgen. Und neben mir sitzt wie immer Tina, die hörte damals, gehörte sie auch zu den Hörern des Frühstücksradios, ja, und ich zu den Machern. Also sie nimmt heute den Part des Interviewers ein und ich den des befragten Beteiligten. Und wir fangen gleich mit der ersten Folge an. Oder möchtest du noch was sagen?
Ich möchte gerne noch was sagen, weil ich bin ja der Interviewer und neben dem, dass wir uns mit Frühstücksradio Reloaded beschäftigen, gibt es ja noch 2 Fragen. Und zwar Punkt 1. Ich habe hier auch für Sonderfolgen, übrigens kam die erste, ich muss ein bisschen klugscheißen, im Mai raus, weil da waren das erste Mal 5 Sonntage. Ich habe dir selbstverständlich auch für Sonderfolgen Essen gekocht.
Richtig, da gab es eine gelbe Masse. Die war entstanden aus einem gekokelten Sellerieklumpen. Der hätte an sich in Toto verzehrt werden sollten, aber das war selbst der hartgesottenen Vegan-Kreativistin hier zu hart. Und sie hat ihn zermöllert und eine Suppe daraus gemacht und den ganzen Sellerieklumpen mit Süßkartoffeln gestreckt. Daraus ist eine sehr schmackhafte Suppe. Ich meine, mit Sellerie und Suppe, das sind 2, die sich schon einfach zusammengehören. Ich meine, die Suppe besteht im Wesentlichen immer aus Sellerie oder Suppengewürz ist halt Sellerie. Und die Süßkartoffel schmeckt man auch durch. Es entstand wie immer eine, ich glaube, für alles, was Tina macht, ist das DDR-Wort Sättigungsbeilage erfunden worden. Wobei es keine Beilage ist, sondern Sättigungshauptspeise.
Also, es ist ja so, Hörer des Podcasts wissen Sie ja, ich mache eine vegane Kochausbildung und das wird jetzt so, ich bin jetzt in Staffel, hätte ich beinahe gesagt, in der 14. Folge von 24 und es wird immer anspruchsvoller. Und hier war unter anderem das Thema Gemüse ist der Star. Beim letzten Mal hatte ich der rote Beete in Salzbeet gebacken.
Zwischenfrage, vegan ist doch, dass man nur Gemüse frisst, oder?
Ja, aber man kann ja auch Pilze essen, Hülsenfrüchte, Kräuter,
Gemüse. Hülsenfrüchte ist kein Gemüse?
Nein, Hülsenfrüchte sind Hülsenfrüchte, Gemüse ist Gemüse. Ach so, Obst ist auch kein Gemüse, Obst, sondern ist Obst.
Und Silage, was ist das?
Silage ist eine Mischung aus Obst und Gemüse.
Verstehe, jetzt habe ich's.
Und ohne Hülsenfrüchte, ich schwöre. Also es ist halt so, dass ich dann immer sehr viele Sachen machen muss, die ich auch so im ersten Ansatz vielleicht nicht so super finde. Unter anderem Sellerie gehört nicht zu meinen Lieblingsgemüsen und diesen ganzen Kopf, den ich da 2,5 Stunden im Backofen gebacken habe und vorher mit einer Gabel eingesprochen, jetzt kommt massiert mit einer Melange aus Olivenöl und Meersalz.
Hast du einen Selleriestaude massiert?
Nee, ich habe einen runden Sellerie
massiert.
Genau. Habe ich das alles. Wenn du.
Also du hast dem Sellerie einen Handjob gemacht, kann man das so sagen?
Genau, aber er wurde nicht größer, sondern weicher. Ich war wohl nicht so gut.
Dann ist, würde ich sagen, Handjob nicht gelaufen.
Wir sind wieder falsch abgebogen. Also dieser Sellerie und dann dachte ich so, Dietmar mag ja klassische Gemüse. Daraufhin habe ich auch Steckrüben, da habe ich immer noch nie gekocht. Daraufhin habe ich natürlich auch eine Süßkartoffel gebacken und habe dann daraus eine wunderbare Gemüsecremesuppe gemacht, eine Sellerie-Süßkartoffelsuppe. Und die hast du heute gegessen, weil du von vornherein gesagt hast, Sellerie finde ich super.
Ja.
Leichte Schärfe, sehr lecker.
Allerdings haben Tina und ich einen ganz anderen reziproken Begriff zu Suppe. Suppe ist für mich im Wesentlichen eine klare Flüssigkeit mit darin schwimmenden Teilen. Das kann Eierstich sein, gerne mal ein bisschen Nudeln, vielleicht auch Reis, Fleischklößchen, also die klassische Hochzeitssuppe. Das ist für mich der Inbegriff der Suppe.
Brühe mit Bestandteilen. Und Suppe ist für mich immer Cremesuppe. Es muss immer cremig sein, damit man auch das Gefühl hat, man wird satt davon. Und satt bist du schon geworden, als du den Löffel zum Mund geführt hast.
Ja, da war ich schon.
Du hast gesagt, mehr schaffe ich nicht.
Nee, das stimmt.
Also das war schon sehr lecker, fand ich. Und ich habe es ja, wie gesagt, für dich gekocht, weil du gerne Sellerie isst. Und dann habe ich gedacht, man muss hier...
Sorry, ich muss nochmal unterbrechen. Das, was du als Suppe bezeichnest, bezeichnen wir als Astronautennahrung. So geschreddertes Kram in so eine, dass man kann das auch so wie bei der Tour de France aus so Tüten quetschen.
Ja, das ginge. Definitiv ginge das. Nur es schmeckt natürlich viel besser, wenn ich es dir auch mit ein bisschen Bärlauch.
Oh ja, mit die Bärlauchpupse da drauf.
So, das haben wir fertig gehabt. Und dann gab es dann natürlich, damit der Selleriegeschmack schön abgerundet wird, Cookies zum Nachtisch.
Der Selleriegeschmack wird nicht abgerundet, sondern er wird zerstört dadurch, weil ich habe jetzt den Geschmack von Cookie-Kram. Das ist so eine, ja,
nicht gegen die Wand schmeißen.
Nein, okay. Nicht gegen die Wand. Ich wollte ihn noch nicht essen, weil ich schon wieder satt war von diesem ganzen Zeug. Das ist so eine hellbraune Scheibe mit dunkelbraunen Klumpen drin.
Ja, ein Cookie. Und der ist sehr, sehr eiweißreich, weil hier ist nämlich die Grundlage. Ich mag, wie du schon wieder panisch guckst.
Eiweißreich. Sind da tote Insekten drin oder was?
Ich bin ja vegan im meisten Leben, also pflanzenbasiert. Und um Cookies nahrhafter zu machen, dass man auch ganz viel davon essen kann, ohne dass man so viel weißes Mehl und Zucker zu sich nimmt, mache ich die mit Kichererbsen. Du hast also ein...
Ach, da ist sie wieder. Die alte Grinseerbse. Du hast Tofu und Grinseerbsen, da besteht die halbe Küche raus. Ich frage diesen einen Impetus, ist mir nicht ganz klar. Wieso will man absolut, dass man satt wird davon? Weil Hunger ist doch in unserer überversorgten Welt ein karges Gut.
Wenn man nicht satt wird davon, isst man ganz viele, sagen wir mal, tote Kohlenhydrate, also sinnlose Leere. Genau, und dann ist auch alles ungesund. Also ich finde, wenn man dann schon isst, kann man auch satt werden und sich gut genährt fühlen. Das ist ein ganz hoher Wert, finde ich. Nicht pappsatt. Ich kenne ja gerne, wenn ich zu McDonald's gehe, nur Hunger zum Töten und danach brechen. Also ich habe da wenig dazwischen. Das ist so 3-4 Minuten, wo ich denke, wow, so eine
Burger. Es gibt da pappsatt, das Wort ist mir neulich auch wieder über die Zunge gekommen, als ich Spaghetti gemacht habe, weil das ist ja eines der wenigen veganen Gerichte, die ich auch schon seit Jahren schätze, nämlich vegane Bolognese. Und da war ich so, diese Form von satt, die kann man nur durch Nudeln erzeugen, diese
Wie
pappsatt.
Wie hast du denn die Bolognese gemacht?
Geröstete Möhrenwürfel mit Knoblauch und Zwiebeln.
Ja, schön.
Ja, und dann natürlich Parmesankäse, den du ja nicht nimmst, aber der fiel mich natürlich.
Parmesankäse richtet Dinge in meinem Körper an, die niemand will. Ich weiß, ich werde es nie vergessen, du hast Pommes bestellt, da war Parmesan drauf und ich war so gierig, dass ich deine Pommes essen wollte, habe den Parmesan abgekratzt und glaub mir, selbst die Mikro haben gereicht, dass meine Nacht nicht im Bett stattfand.
Ja, ich bedauere dich über nicht um vieles, aber darum bedauere ich dich natürlich, dass du das nicht verträgst. Aber das mochte ich gerne und diese Art von Sättigkeit und Völlegefühl, die kann man nur durch Nudeln erzeugen, das geht nicht anders.
Ja, aber das ist ja nicht immer gut und bei mir hast du ein genährtes Gefühl.
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich finde, der größte Gegensatz zum Sudan oder zur Sahelzone ist hier Pension Alcatraz, das würde ich auch sagen.
Ja, und die Kichererbsen-Cookies, sagt mir Bescheid, die sind wirklich lecker. Wenn ihr die haben wollt, dann teile ich das Rezept sehr gerne. Das, was wir in der letzten Folge hatten, und nämlich dieses aufwendige rote Beete-Zeug und auch die Selleriesuppe, kann ich nicht so gut teilen. Das sind alles Rezepte auf meiner Kochausbildung, da weiß ich nicht, ob man die einfach weitergeben darf.
Aber die sind geschützt?
Ja, ich bezahle ja Geld dafür und wenn ich die jetzt so in der Welt, das ist glaube ich verboten. Aber die Cookies, die könnt ihr natürlich haben. Und dieses genährte Gefühl und dazu ein Kaffee mit Erbsenmilch, den du ja mittlerweile ohne Mucken einfach trinkst.
Ich habe es aufgegeben. Weißt du was? Ich laufe ja auch nicht nackend in Saudi-Arabien am Strand rum, weil ich weiß, die mögen das nicht, die Leute. Und so wichtig ist es mir halt nicht. Ich will auch nicht mehr Leute bekehren und für mich alles drüber schon. sauft doch Erbsengrütze und Haferschlotze, kippt's mir in den Kaffee, wenn ich dann sterbe, das habt ihr dann davon.
Wenn du an irgendetwas nicht sterben wirst, ist es mein Essen. Ja, ich finde, also apropos nicht sterben, ich finde, du solltest besser auf dich aufpassen, weil ich muss dich ja jetzt schon quasi fürs Mikrobiom gesund drumherum ernähren, ja, weil du dich von Zeckenschwärmen beißen lässt.
Ja, dieses Jahr war ganz schlimm, Zecke. Und eine hat es zumindest auch davon geschafft, mich mit Borreliose, mit Borrelien zu versorgen, die sich durch äußern durch ein Schwächegefühl, also ähnlich einer Sommergrippe, und einer Wanderröte. Also es ist ein kreisrunder roter Fleck rund um die Einstoßstelle, der sich aber auch irgendwie verändert, also wandert nach außen.
Ja, da müsst ihr also drauf achten, wenn ihr mal von einer Zecke gebissen werdet und habt einen Rand drumherum, so wie Dietmar, dann schön aufpassen.
Gleich nach Onkel Doktor hin, weil man in Deutschland kann man Penicillin nicht freikaufen und das braucht eine starke Antibiotika-Dröhnung über Wochen, um diese kleinen Drecksviecher. Und es hilft auch nichts, den Pastor zu beschimpfen, dass die Schöpfung eine Schweinerei ist, weil er ist auch nur ein Angestellter und der kann da nicht
keinen
für.
Einfluss.
Hat er keinen Einfluss.
Das ist wie den Östra-Fahrer zu beschimpfen, dass die Preise so teuer, ja, sind, auch
oder,
das ist nur ein Angestellter.
Oder Schaffner aus dem Zug schmeißen, weil die Bahn so scheiße ist. Ja, das ist das einfach böse und deswegen lassen wir den Pastor in Ruhe, auch wenn er die Schöpfung verteidigt. Das Ding ist auch gegessen. Also ich glaube, wir machen sie zwar zunichte, 80% der Insekten sind schon ausgestorben, habe ich gelesen.
Ja, aber nur 3% der Zecken, 97 sind.
Ja, und dass wir immer die Arschlöcher überleben.
Ja.
Und die guten, kleinen, schönen, bunten Schmetterlinge, nur der Eichenprozessionsspinner und die Zecke überleben.
Und die Ratte, aber es ist nicht wirklich ein Insekt.
Nein, nicht im eigentlichen Sinne.
Also das heißt, wir müssen dich gesund machen in den nächsten Wochen und deswegen brauchst du viel gute, nahrhafte Nahrung mit vielen Ballaststoffen und viel guten, also kriegst du auf jeden Fall erstmal so eine Flasche Wasserkefir mit. Ich mag, dass du den auch so ganz anstandslos einfach trinkst.
Ich habe einfach aufgegeben.
Ich sage, möchtest du und du nickst einfach nur und hältst mir ergeben dein Glas hin, das ist schön.
Das heißt nicht umsonst Alcatraz hier. Los geht's.
Na los.
Jetzt im Fernsehen. Das heißt natürlich nicht jetzt in diesem Moment, aber ziemlich bald. Packend und realistisch die neuartige und innovative Polizeiserie, die das wirklich echte Leben schreibt. Bad Oeynhausen Cops. Zwei abgebrühte Super-Top-Spitzen-Polizeibeamte im Kampf für Gesetz und Ordnung.
Oh Gott, Alter. Robert, hast du noch eine Büroklammer?
Ich? Ich dachte, du hättest noch welche besorgt.
Und jetzt? Verdammt! Realistisch und packend und professionell ausgeleuchtet. Bad Oeynhausen Cops. Neue Maßstäbe in Sachen Fernsehkrimi.
Okay, jetzt keine Panik, Robert. Lass uns systematisch vorgehen. Ich gehe los und kaufe welche.
Bist du verrückt? Das ist viel zu gefährlich. Ich komm mit und geb dir Feuerschutz.
Professionell ausgeleuchtet und packend und realistisch und packend in Sachen Fernsehkrimi. Neue Maßstäbe und packend.
Büroklammern, die sind aus.
Scheiße.
Bad Oeynhausen Cops, andauernd irgendwo im Fernsehen und packend.
Ja, das war Bad Oeynhausen Cops, eine sehr beliebte Sendung aus dem Frühstücksradio. Sie kam daher, dass es zur Zeit, als das Frühstücksradio im Radio lief, im Fernsehen, ganz viele packende Fernsehen
lief. Das wäre meine erste Frage gewesen. Was hat es mit packend auf sich?
Und das ist im Wesentlichen auch eine Karikatur, nicht auf die Serie selbst, sondern auf diese Trailer, die mit Beginn des Privatfernsehens einen überschwemmten. Vor jeder neuen Fernsehsendung, auch währenddessen im Werbeblock, kamen Trailer über neue packende, ich muss aufhören, dass es nicht ploppt, aber wir haben einen Ploppschutz hier vor, packende Serien. Und Andreas Liebold, der den Sprecher hier macht, und Olli Kalkofe und Olli Welke spielen Robert und Walter, die beiden nichtssagenden Polizeibeamten aus Bad Oeynhausen. Ja, und Andreas wird dazu gezwungen, den gleichen Text, weil das Musikbett war immer vorgegeben und der Text wurde immer länger. Er musste immer schneller sprechen, immer mehr schreien. Das war so, als wenn ich Klaus Thal-Zellerfeld schrie. Zuletzt hat es ihn fast umgerissen. Der musste sich danach einen halben Tag erholen, nachdem er eine Folge aufgenommen hat. Und die beiden Ollis hatten nichts Besseres zu tun, als Andreas zu zwingen, immer absurdere Texte zu sprechen. Noch mehr packend und noch mehr schneller und noch mehr schreien.
Bei packend habe ich irgendwann gedacht, ich glaube, wenn ich es nochmal höre, zähle ich es auch mal. Ja. Der Arme. Also da hatten die Ollis aber Spaß dran.
Die hatten sehr Spaß dran an Menschenquälen natürlich. So. Generell. Das war aber auch eine der Hauptvoraussetzungen, um am Frühstücksradio als Autor und Sprecher teilzunehmen. Man musste auch irgendwie so ein leicht menschenfeindliches und menschenfreundlich gleichzeitig. Also man muss menschenfreundlich sein in der Entdeckung von Absurditäten und schnurren und feindlich sie offen bloßzustellen.
Und das Schöne ist bei Bad Oeynhausen Cops, bei der Folge, die wäre heute auch noch möglich.
Was will das heißen?
Dass manch andere Beiträge des Frühstücksradios heute der Zensur zum Opfer fallen.
Wahrscheinlich.
Apropos, wir haben, es muss irgendwo in den Annalen eine Frühstücksradio-Folge geben, die zensiert wurde. Wir sind mal von einem Hörer danach gefragt worden.
Ja, ich habe sie immer noch nicht gefunden.
Ja, und das wollte ich mal kurz wieder anmerken. Wir haben dich nicht vergessen. Diese zensierte Frühstücksradio-Folge ist so gut zensiert, dass auch Dietmar sie im Moment nicht wieder findet.
Nein, nicht mehr gefunden.
Gibt es noch Chancen oder müssen wir das Projekt
aufnehmen? Wir suchen weiter. Es geht ja nichts verloren auf dieser Welt. Das ist der zweite Satz der Thermodynamik. Ist alles da, bleibt alles da.
Gehört nur wem anders.
Ja, und verteilt sich anders auf der Welt.
Gut.
Bad Oeynhausen war für uns damals so der größte mögliche Gegenteil zu Los Angeles Cops oder Miami Vice oder so. Das war halt die Stadt, die dem entgegenstand. Ich glaube, der Grund war aber nur, dass tatsächlich Kalkofe eine Steuerberaterin aus Bad Oeynhausen hat. Ich glaube, das war der Grund.
Manchmal auch seltsam, was so...
Ja, das ist alles von Zufällen. Wollen wir die nächste Folge hören? Nämlich auch die wäre heute, glaube ich, noch möglich gewesen.
Isenhagen Law. Staranwälte, Tricks, Prozesse. Mit einem jungen, dunkelhaarigen Schauspieler in blauem Anzug mit gestreifter Krawatte. Einem etwas älteren Schauspieler in einem Anzug, der fast genauso aussieht wie der des jungen, dunkelhaarigen Schauspielers vorher. Einer Frau in einem avocadofarbenen Kostüm mit Blumenapplikation über der linken Brust, die nicht gerade klein ist. Und einem Schauspieler in einem dunklen Anzug, dessen Gesicht einem irgendwie bekannt vorkommt, aber dessen Namen einem einfach nicht einfällt. Heute eine weitere Folge.
Verehrte Geschworene, sind Sie zu einem Urteil gekommen?
Ja, das sind wir, Euer Ehren.
Ja, würden Sie es dann bitte dem Gericht vortragen?
Nur ungern, Euer Ehren.
Wieso das denn?
Wir finden es eigentlich nicht besonders gut.
Einspruch, Ansichtssacherei, stattgegeben. Nun lesen Sie es doch endlich mal vor.
Na gut. Wir, die Geschworenen, jedenfalls die fünf, die am Ende noch Bock hatten, befinden den Angeklagten für wahrscheinlich ziemlich schuldig, außer wenn es doch wer anders war.
Ist das Urteil einstimmig?
Nein, Euer Ehren. Um ehrlich zu sein, drei von uns fünf waren dagegen.
Einspruch! Ich hab mal wohl gehört, das Urteil muss immer einstimmig sein.
Ja, aber dann hätten wir ja darüber reden müssen.
Ha, darf man wohl mal fragen, was die verehrten Geschworenen dann die ganzen Stunden im Beratungszimmer gemacht haben?
Na, was man so macht. Sich kennenlernen, grillen, Mau-Mau mit Sachen ausziehen, Eier laufen.
Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, Geschworene. Haben Sie denn überhaupt nichts Sinnvolles getan?
Doch, Euer Ehren, einer von uns kann ganz toll bekannte Melodien pupsen.
Aha, Hut ab. Machen Sie doch mal vor.
Gern, Euer Ehren.
Ich weiß es. Sound of Silence.
Einspruch, Blödsinn. Das war Wind of Change.
Quatsch. Sie haben überhaupt keine Ahnung von Musik. Das war natürlich der 9. von Beethoven. Stimmt es nicht, Geschworener?
Richtig, Euer Ehren, aber nur die Bläser. Wenn wir noch etwas Zeit haben, könnte ich auch Figaros Hochzeit...
Nein, Schluss mit diesem ganzen Kunstquatsch. Dies ist immer noch ein Gerichtssaal und nicht die verschissene Philharmonie. Ich will jetzt ein Urteil. Zwar zack, zack.
Wie wär's denn mal mit unschuldig?
Abgelehnt, der Verteidiger. Unschuldig ist ein schmutziges Pfui-Wort.
Sehr richtig, Euer Ehren. Unschuldig ist was für Mädchen.
Haben wir nicht noch ein paar gebrauchte Urteile von letzter Woche über, Herr Staatsanwalt?
Ja, ich schau mal nach. Einen Moment. Letzte Woche hatten wir schuldig.
Einen Augenblick. Das ging etwas schnell. Wie war das dritte nochmal?
Moment, Schock, das war... Schuldig, ja.
Klingt sehr vernünftig. Das nehmen wir. Also dann, der Angeklagte ist schuldig, abführen, rüber ab, einbuddeln, fertig. Moment, Geschworener, das kenne ich, das war von Metallica.
Nein, das war ich, Euer Ehren, das lange Sitzen.
Na, klang aber ganz ordentlich.
Danke.
Herrje,
Oh, hier kommt aber vieles zusammen.
Ja, woher kommt eigentlich das Intro ursprünglich? Was ist
das Intro, ja genau, das ist so... Das ist im Grunde die gleiche Herkunft wie Bad Oeynhausen Cops. Damals vor allen Dingen die beiden Ollis sind ja Kinder der Fernsehgeschichte. Also ja, die hatten schon im Kinderzimmer, glaube ich, ein Fernsehgerät, sind durch amerikanische Vorabendserien sozialisiert worden. Und auch in den 80er und 90er Jahren gab es unheimlich viele Gerichtsserien. Und das, was in deutschen Serien nicht so üblich war, dass die ganze, der ganze Cast, würde man heute sagen, vorgestellt wird im Intro. Das war in amerikanischen Serien typisch. Zum Beispiel der klassische Tatort-Intro ist ja nur eine schemenhafte Leute, der läuft und eine Melodie.
Und die Augen.
Und die Augen.
140 ja. Mark hat er dafür gekriegt.
Und amerikanische Serien stellen die ganzen Leute vor. Ein Schauspieler in einer Blume mit Westenapplikation über der linken Brust. Und das hat Kalkofe dann persifliert. Hat nicht den Schauspieler benannt, sondern ihm beschrieben, was man sowieso sieht. Und weil wir ja Radio waren, musste er das alles beschreiben. Und dieses Intro von Isenhagen-Law ist eigentlich noch zu fast größerem Kult geworden als die ganzen Folgen, die danach sind, obwohl die auch sehr, sehr witzig sind.
Aber ich kann das auch nachsprechen. Also ich kann Isenhagen-Law mit der Applikation auf der linken Brust, die nicht gerade
genau,
klein
ist. Die Redewendung hat sich gehalten bis heute. Ja, ja. Das ist interessant.
Kann ich immer noch.
Was ist dir sonst an dieser Folge aufgefallen? Ich fand sie noch sehr lustig. Ich fand auch lustig, den anarchischen Witz gepaart mit frühkindlicher Pups. Also dieses ganz einfache.
Melodienpupsen. Das ist ja so, das hat ja Louis de Funès den ganzen Film mitgefüllt und ihr habt es auch geschafft. Ich finde auch, was stand dann da? Der ist schuldig, Rübe ab, einbuddeln.
Ja.
Das sind einfach Urteile, kann man so mal durchlesen.
Dem Volk wie aus der Seele gesprochen, vieles. Anwaltsserien mit der Abstrusität dieses ganzen Hin und Her von Geschworenen und so, das spielt ja im deutschen Recht nicht annähernd so eine große Rolle wie im amerikanischen Recht. Das war also eine sehr amerikanisch gespiegelte Fernsehserie. Und Isenhagen-Law, L.A. Law war das Vorbild. Und Isenhagen spielte so eine ähnliche Rolle wie Bad Oeynhausen, also auch war größtmöglicher Gegensatz zu L.A. Und da war halt der Sender FFN in Isenhagen. Aber kann man doch heute auch noch... doch.
Gut, das mit dem Furzen, das muss man mögen, aber es
das
ist noch
geht
nicht...
Immer. Also, das geht also absolut.
Es ist medienrechtlich, glaube ich, nicht problematisch.
Nein, und es ist dieser frühkindliche, analorientierte Witz, der muss eine Rolle spielen, finde ich. Das ist ja auch heute, was viele Politkabarett-Sendungen einfach zu wenig machen.
Furzen?
Ja, einfach so was, wo Kinder drüber lachen. Du bist doch sonst für den kindlichen Witz zu haben.
Nein.
Nein.
Also ich mag ja mehr den intellektuellen Witz.
Okay, lassen wir jetzt mal so stehen.
Ich konnte es leider auch nicht.
Jetzt haben wir auch eine Serie für Intellektuelle.
Ich bin auch schnell zu erhalten.
Wir sind gut drauf und fahren zusammen zur Arbeit.
Umweltbewussten Kosten günstig.
Die Fahrgemeinschaft.
Ey Leute, habt ihr gehört? Erstes internationales Lesbentreffen in Peking.
Moment mal, Kalle. Also soweit ich weiß, sind das gar nicht alles Lesben. Ja.
Wie? Schwule auch? Von unseren Steuergeldern? Schweinerei.
Chinesische Frauen, die können gar nicht schwul sein. Habe ich in der Brigitte gelesen.
Eine Verständnisfrage. Ja, redet ihr hier eigentlich über den Weltfrauengipfel in China? Kann das sein?
Chinesisch, Frau, gut. Passen 4 Stück auf Mercedes Rucksitz, ja.
Jaroslav, du, das sind gar nicht alles chinesische Frauen, die kommen aus aller Welt, ja?
Egal, dann kann ich da ja auch hin. Ich wollte sowieso zum Film.
Du, der Weltfrauengipfel wird eigentlich nicht verfilmt, Gisela.
Ach so.
Gibt auch genug Schwule im Manzenfilme. Meine Meinung.
Dann nennen wir doch mal einen.
Was ist zum Beispiel mit Terminator 2?
Ja gut, aber sonst.
Lassi.
Pantau.
Oder diese andere im Manzenschinken. Pretty Woman.
Ihr seid alle so krank.
Aber Lassi ist gar nicht schwul, oder?
Sei ehrlich, die Jaroslav-Rolle hast du auch geliebt.
Ja, die habe ich auch geliebt. Ja. Lassi ist gar nicht schwul.
Wer waren da alles dabei? Das war Martin Jürgensmann.
Martin Jürgensmann hat Kalle gespielt, der fuhr den Mercedes, also die Fahrgemeinschaft, die anderen nur mitnutzen zur Arbeit. Die Arbeitsstelle war die Fleischwarenfabrik oder die Fleische, kurz genannt. Dann hat Sabine Buldaub, Gisela gespielt mit einem ähnlichen Sprachfehler wie du.
Danke.
Olli Welker hat Holgi gespielt.
Den Homosexuellen?
Ja, der war oder hat es auch nicht so richtig zu. Ich weiß gar nicht, in welcher, ab irgendeiner Folge hat er sich geoutet. Vorher war er so heimlicher Schwuler. Und dann gab es noch Jaroslav, den illegalen polnischen Leiharbeiter, der nur den Mercedes klauen wollte, ja, im Grunde. Also es ist voller Vorurteile. Was diese natürlich auch auszeichnet, ist das Intro. Das Intro ist außergewöhnlich, weil es ein Gospel-Text war für, das hat mich daran erinnert, kennst du dich noch an Italo-Western erinnern?
Ja, aber die Frage ist, wie seid ihr auf dieses Intro gekommen? Das ist ja...
Ja, durch im Grunde Italo-Western. Nee, Italo-Western waren so berühmt, weil da zum Beispiel zwei Halunken, oder der war von Orso Way hieß die Gruppe Flying Through the Air. Das war so ein Disco-Kinderliedchen und das passte überhaupt nicht zum Western und deswegen ist das so berühmt geworden. Und ich dachte, zu einer Fahrgemeinschaft passt natürlich überhaupt nicht ein Gospel.
Also, dass das Italo-Western inspiriert ist, wenn mein Leben davon abgehangen hätte, ja, dass ich es gewusst hätte, weg mit mir.
Und es war zufällig eine Sängerin im Sender und die konnte super auch diesen Gospel singen.
Ja, es sollte sich auch singen, gut an. Ne? Ja.
Und der Text ist beim Singen entstanden. Ich glaube, was Fahrgemeinschaft, ja, Insassenhaftpflichtversicherung brauchst du doch, wenn die Leute... Wer macht der Insassenhaftpflichtversicherung? Das konnte sie dann alles sofort singen und einmal Amen musste natürlich vorkommen, weil es ein Gospel war.
Also es gibt keinen wirklichen Text dazu, sondern ihr habt euch das...
Also improvisiert. Das ganze Ding hat also keine 10 Minuten gedauert, bis es fertig war.
Ja, aber dafür und ist es auch sehr kultig geworden.
Das größtmögliche Gegensatz, so wie bei ARD-Geräusche-Sachen entstehen, würde ich sagen. Von der Geschwindigkeit.
Ja, das ist...
Ohne Gremien, ohne dass man sich trifft auch. Das ist ganz wichtig.
Man muss dazu sagen, es ist auch 30 Jahre her.
Es ist 30 Jahre her, es war eine andere Zeit, in jedem Falle.
40.
Ja, das... 80, ja. Nein, die dritte, glaube ich, Fahrgemeinschaft war eine wöchentliche Sendung, die kam... 5-mal die Woche?
Ja, ich weiß, die kam jeden Morgen.
Jeden Morgen kam.
Von Montag bis Freitag.
Und interessant finde ich auch, also Vorurteile wurden noch spielerisch verwendet, würde ich mal so sagen. Schwul, lesbisch, da war alles da. Und
polnische Autoklaue.
Alles war, also da gab es überhaupt keine Hemmnisse. Und dadurch, dass so selbstverständlich mit Vorurteilen aller Form umgegangen werden, haben sich gegenseitig auch neutralisiert, finde ich.
Ist ja, da war, egal. Wie du immer sagst, wer nicht beleidigt wird, der hat das Problem, dass er im Prinzip ausgegrenzt wird. Das kann man der Fahrgemeinschaft nicht vorwerfen.
Nein, und solche Sachen wie awesome sein und so, das ist alles.
Vogue war dein
Lieblingswort. Vogue, das ist also größtmöglicher Gegensatz. Interessant fand ich dann auch noch, die Fahrgemeinschaft lief mehrere Jahre. Wir haben uns immer... Einmal im Monat getroffen, also alle Beteiligten in einem kleinen Studio.
Mag, dass du so Vogue geworden bist, dass du dich beim Mikrofon entschuldigst, wenn du dagegen kommst.
Ja, bei mir ist ja keine gläserne Decke zwischen mir und dem Mikrofon, deswegen kann ich da mit der Hand rankommen.
Okay, jetzt weiter.
Das ist eine fremde Welt. Wir haben uns einmal im Monat getroffen und dann gleich 20 Folgen aufgenommen. Das war auch immer schön eigentlich, sowas. Das war eine harte Projektion. Jeder musste immer 5 schreiben. Und manche haben dann aber auch weniger geschrieben und andere haben dann heimlich noch 3 im Petto gehabt, weil ihr nach Folgen bezahlt wurdest.
Und der die geschrieben hat, hat
das... Das Geld gekriegt. Geld gab es nur für geschriebene Folgen. Sprechen war umsonst.
Und wer waren die ersten 3, die meisten...
Ich glaube, Welke und ich waren die fleißigsten.
Guck.
Kalkofe war ja nicht dabei. Der hätte auch viel geschrieben, glaube ich.
Ja.
Aber ich finde das eine gute Produktionsmethode. Also Leistung wurde belohnt, das war wichtig. Und es wurde nicht redaktionell ausgesiebt. Also jede Folge war genauso viel wert wie jede andere auch. Es wurde nicht drüber geurteilt. Das finde ich jetzt nicht so witzig, lass uns lieber eine andere nehmen. Nix da, ja. Wir mussten ja auch Masse machen. Also.
Ja. Ich meine, wenn du 20 Folgen pro Monat raushauen willst, dann da ist es auch okay, dass mal was nicht so witzig ist.
Da wird nicht mal rumgezärtelt über, das ist ja doch, kommt nicht ein bisschen oft schwul vor oder ist das nicht irgendwie gemein gegen Frauen? Das ist doch vollkommen egal. Hier muss Masse gemacht werden. Wir müssen die Zeit rauskotzen. Und als die Fahrgemeinschaft dann auserzählt war, ich glaube, es gab sogar 4 oder 5 CDs davon, gab es ein Nachfolgeprojekt, wo die gleiche Klientel nochmal an den Arbeitsplatz gewechselt hat. Das ist auch selten. Das gibt es, glaube ich, nicht so sehr häufig in der Comedy-Geschichte.
Hören wir das jetzt gleich?
Ja, das ist Megamarkt. Megamarkt sind die gleichen Leute in einem Zusammenhang.
Die kannte ich übrigens gar nicht mehr, die Megamarkt. Da war ich schon weggezogen, glaube ich.
Ja, da warst du, glaube ich, schon nach Badenhausen gezogen. Nein,
Berlin. Berlin, da war ich
ja
schon weg.
In Berlin ist das tatsächlich nicht gelaufen. Viele anderen Folgen sind auch in Berlin gelaufen, diese nicht.
Megamarkt.
Für Ihre Gartenparty. Stehtische, Sitzbänke, Laufliegen, Möbel, die Sie noch gar nicht kennen. Grillzangen, Daumenschrauben, Flaschen und Schenkelöffner. Der Hit für Ihre Spontanfete. Weißer Gewürzgrillpansen, grüne Weißwürste und viele andere Leckereien mit und ohne Zunge. Heute im Angebot.
Ey, Leute, kommt einer von euch heute Abend mit zu Wheels and Heels and More?
Was passiert da?
Durchoperierte, dickmöpsige Frauen regeln sich auf Oldtimern und hinterlassen hässliche Fettflecke auf dem Lack.
Klingt gut. Aber es muss leider erst zum Kassiererinnen grillen. Das ist jedes Jahr einmal. Und dann feiern noch Tante Martha und Onkel Karl-Heinz 25 Jahre Geschlechtsverkehr. Und zwischendurch wollte es noch bei Rock an der Kläranlage vorbei. Da spielen die Reste von Schmoki, alte Hit.
Ja, du auch, Termine. Erst Kurs an Volkshochschule, Wodka brennen leicht gemacht.
Ich denke, das kannst du schon längst.
Ich nix, Doppelschüler, ich Dozent.
Dozent in Prozent.
Na ja, dann Palettenausstellung mit Zbeszek und Leszek. Und auch noch 70 Geburtstag von Mama in Warschau. Naja, vielleicht eventuell später noch hin. Mal sehen.
Puh, Mann, dieser Sommer, der ist doch der reinste Fetenterror. Das ist anstrengend, ne? Aber zum Glück kann man sich dann tagsüber auf der Arbeit wieder erholen, ne?
Was ist mit der Arbeit, Fräulein Gisela?
Ach, Herr Schnippgeweiht, Gysi sagte gerade, so wie wir hier alle reinhauen, bei der Arbeit kann man sich schnell was dabei holen. Muskelverspannung.
Scheuermann.
Schienenentzündung, ja.
Na, Herrschaften, da will ich Sie mal reich belohnen, ja? Sie kommen heute Abend alle zu mir zum Essen.
Ja.
Fräulein Bäumer kocht und die Männer bringen Getränke mit. Aber bitte hier Megamarkt kaufen. Und dann feiern wir eine kleine Party. Das entspannt, was?
Oh, Scheiße. Fehlt ein Terror.
Ja, wie fühlst du dich im Vergleich zur Fahrgemeinschaft? Ist das ein einfaches Remake?
Ich kannte sie ja tatsächlich gar nicht. Hat das Sabine Bulthaupt gesungen?
Ja.
Ja, ne, weil das auch eine andere Sängerin ist. Wer hat denn den Chef gesprochen?
Ich.
Habe ich nicht erkannt. Witzig.
Herr Schnippgeweiht.
Jetzt erkenne ich es.
Ja.
Nee, ich mochte die Fahrgemeinschaft mehr. Aber ich finde einen Schenkelöffner auch schön. Oder Leckereien mit und ohne Zunge.
Das fand ich auch ein sehr delikater Witz.
Ja, also auch so, der kommt so, der muss kommt ein paar so Sekunden wirken. Ja.
Doch. Kommt so ganz allmählich.
Ja.
Der Hintergrund war, wir suchten einfach eine Nachfolgesache, wollten uns aber keine neuen Figuren ausdenken, weil die anderen Figuren haben ja super funktioniert. Ne? Die waren ja, also Holgi und Gisela und das hat alles funktioniert. Und eins der Vorbilder war die Durchsagestimme. Also das war eine Witzbank natürlich, dass man immer absurde Angebote anbauten konnte. Das waren auch die 90er Jahre, die erste Zeit, wo In-Store-Radio plötzlich geboomt hat.
Ja, so habe ich das Lied kennengelernt. Ich fand mein Glück im Zug nach Osnabrück.
Als In-Store-Radio-Hit?
Ja, wir waren in Minden und ich konnte sie nicht finden. Und so ging das immer weiter. Ja. Und ich bin stehen geblieben mit meinem Einkaufswagen, weil die so absurd war, dass ich denke, was ist das denn für ein Lied? Von daher kann ich mich da gut dran erinnern.
Interessant bei dieser, warum sage ich immer interessant, ist ja furchtbar. widerlich war, dass bei dieser Folge auch schon die Lautsprecherstimme eine eigene Persönlichkeit entwickelt im Laufe der Folgen. Es wird immer absurd, das wird sich später nochmal zeigen in Platten Gülle Housewife, wo die Erzählerin plötzlich nicht nur eine Erzählstimme ist, sondern eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Also das waren die anarchischen Momente. So, das war ja auch die Spätphase des Frühstücksradios, wo wir alle Witzmöglichkeiten schon durchgekaut hatten und verzweifelt nach neuen Sachen suchten. Wobei es gab auch noch ein drittes Derivat von der aus dem Bereich Fahrgemeinschaft. Es gab erst Fahrgemeinschaft, dann Megamarkt, dann gab es noch die Tanke.
Oh, die kenne ich wieder. Ich zog ja irgendwann von Berlin wieder nach Hause und dann kam ich auf jeden Fall rechtzeitig.
Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen davon gelaufen sind. Das war nicht so erfolgreich.
Aber die stellen wir natürlich auch
die
vor.
Die stellen wir auch nochmal vor. Und ich glaube, es gab sogar ein viertes. Wie hieß das denn nochmal?
Da kommen wir drauf. Es gibt ja noch fünf, diese seltsame Konstellation mit 5 Sonntagen ist ja jedes Jahr.
Noch. Vielleicht nehmen wir auch mal in den normalen Podcast mal oder die eine oder andere Folge rein, wenn sie zum Thema passt. Ich fällt mir auch nicht mehr ein, wie das andere letzte Derivat heißt. So, jetzt kommen wir zu einer, da muss ich ein bisschen was zu erklären, glaube ich, Bunkenstädter Heimatchronik. Das ist, passt eigentlich so gar nicht in diesen Frühstücksradio-Kosmos mit sehr prononcierten Figuren, die sehr viele Klischees bedienen. Das ist eher eine Persiflage auf so eine, sagen wir ein bisschen zurück, heimatdüdelnde NDR-Reportage.
Wer hatte die Idee dazu?
Ich habe die Idee dazu gehabt.
Weil es ja auch gerade nicht passte, wie du sagst.
Ja, also es lief auch, glaube ich, nicht im Frühstücksradio, sondern im Tagesprogramm.
Städter Heimatchronik.
Moin, Apostoa.
War der schön gewesen.
Sind alle erkältet.
Und lief bei euch.
Und nun den Mul.
soll wieder schlechter werden. Morgen.
Das sag auch, Mann.
Irgendwann gegen Mitte der Regierungszeit des neuen Ministerpräsidenten im fernen Hannover kam eine der vielen Bildungsinitiativen über das Land. Zuerst kümmerte es die Bürger wenig, denn aus Erfahrung wussten sie, dass den Worten der Politiker vieles folgte, nur keine Taten. Doch schon bald wurde klar, diesmal war es ernst. Es sollten tatsächlich tausende neuer Lehrer eingestellt werden. Kaum eine der alten Schulen im Lande war allerdings bereit, noch mehr Menschen aus dieser Problemgruppe aufzunehmen. Und so sah sich die Regierung gezwungen, neue Gebäude zu errichten für die neuen Lehrer. Doch keine Gemeinde wollte eine weitere Schule bei sich haben, schon gar keine Hauptschule, eher noch ein Atomendlager oder eine Autobahn mitten durch die historische Altstadt. Überall im Land bildeten sich Anwohnerinitiativen gegen die drohenden Schulneubauten. Nur in einem kleinen Dorf, abgeschieden von der Weltenlauf, mitten im schönen Radegau gelegen, hatte man von alledem nichts bemerkt. Bunkenstedt war deshalb ausersehen worden, Standort der größten Mittelpunkt-Hauptschule des Landes zu werden, obwohl das Dorf selbst gerade mal eine Handvoll schulpflichtiger Kinder sein eigen nannte.
Über allen Gipfeln ist Ruhe! Über allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch!
Deutschunterricht in der 7b. Das klassische Gedicht Goethes wird von den Schülern in einer modernen Fassung neu inszeniert. Die für die Inszenierung benötigten Requisiten wie Automatikwaffen, Morgensterne oder Detonationskörper sind von den Schülern selbst organisiert worden. Auf diese Weise lernen sie, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten.
Leider ist das sehr witzig.
Biologieunterricht in der 8. Klasse. Hier wird laut Lehrplan die Anatomie des Menschen durchgenommen, in diesem Falle die von Fräulein Hübgebein, der ältlichen Referendarin, die mit über 40 den Quereinstieg in die Pädagogenzunft versuchte. Nachdem über Monate kein Kollege so recht Interesse zeigte, Fräulein Hübgebein den Schließwinkel ihrer Schenkel zu vergrößern, wies der Direktor ihr die gefürchtete 8. Klasse zu. Da liegt sie nun und dient der wissbegierigen Schar als zuckendes Lehrmaterial für CSI Hauptschule.
Jürgen, Müllabfuhr, Grütze, Gülle, Würgen, Gürtel, Kanülle, Jürgen.
Danke, danke, Bülern. Du sprichst perfektes Deutsch, nicht? Also morgen früh kannst du dich als E-Männchen zur Einschulung anmelden. Na, freust du dich, Bülern? Hm?
Aber der Chef, ich bin Bülern, 16 Jahre alt und schon seit 7 Jahren in Hauptschule.
Durch die Wiedereinschulung junger Migranten in die Grundschule der Kreisstadt entledigt sich die Hauptschule Bunkenstedt ihres hohen Ausländeranteils. Wer immer noch auffällig wird, ob deutsch oder nicht, für den gibt es die Vermittlung von Praktikumsplätzen im Dorf. Mirko zum Beispiel ist für 4 Wochen beim Landmaschinenhändler Fricke untergekommen.
Mirko, los komm her! Hier an der Ankerschiene festhalten! Ich nehme jetzt das Hinterrad weg! Wie der Schlepper kracht auf den Fliesen! Da gibt's welche mit der Fettpresse an Kopf!
So lernen die Schüler auf spielerische Weise, ihre Kräfte richtig einzuschätzen und die Konsequenzen für ihr Handeln selbst zu tragen.
Na warte, Freundchen! Du wirst deines Lebens nicht mehr froh!
Sehr schnell begreifen die Schüler in den Dorfpraktika, dass nicht alle Erwachsenen verblödete Schlaffis sind, denen man auf der Nase herumtanzen kann. Jeder Schüler, der mit der Ambulanz aus dem Praktikum zurückkehrt, ist ein sichtbarer Beweis für den Erfolg der Bunkenstedter Hauptschule. Übrigens, hier gibt's keine Schulabbrecher und jeder Zögling erlangt den Abschluss. Dazu eine letzte Frage an den Direktor, Herrn Dr. Knuzorra. Wie schaffen Sie das bloß?
Naja, Abschluss oder Abschuss heißt unser Motto. Die Schüler können wählen, ob sie die Hauptschule erfolgreich beenden wollen oder auf der Flucht aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit erschossen werden wollen.
Ist das nicht ein bisschen hart, junge Menschen einfach so in den Rücken zu schießen?
Nun, da haben Sie vollkommen recht. Deshalb hält sich das Kollegium da auch zurück. Nein, die Mitschüler erledigen das. Denen macht das überhaupt nichts aus.
Hauptschule Bunkenstedt. Eine Lehranstalt mit erstaunlicher Erfolgsquote, aber auch ein Vorbild für andere. Da bleiben sicher noch einige Fragen.
Mirko, komm her! Andere Seite vom Trecker festhalten!
Das ist auch mal eine strenge Auslegung der Pädagogik.
Mittelpunkt Hauptschule, es gibt auch so Schwerpunkt Hauptschule.
War auch irgendwas wegen der Landespolitik. Es gab durchaus auch einige andere landespolitischen kritischen Serien. Es muss zu dieser Zeit auch irgendwie wieder Lehrermangel, Lehrerüberfluss, irgendwas war bestimmt.
Das sind neu ausgelegte Gedichte und mit Automatikwaffen und Morgensternen.
Vieles vorhergenommen, was 30 Jahre später in Berlin zumindest Normalfall ist. Alles schon vorhergenommen.
Das habe ich leider dann auch ein paar Mal gedacht, dass es ja immer noch eine aktuelle Serie ist.
Prophetisch zu seiner Zeit. Zeit. Oder zu ihrer Zeit. Es gab Skandalon, hieß, glaube ich, auch nochmal eine Serie, die sich mit Landespolitik beschäftigt hatte. Da war gerade mal wieder die niedersächsische Landesregierung in irgendeinen Skandal vertieft. Und da hatten wir auch eine kritische Comedy-Serie zugestaltet. Aber ich finde, das ist schon sehr stark Heimatgefühl, das hier aufkommt.
Bunkenstedt.
Bunkenstedter Heimatchronik.
Wer spricht denn den Lehrer?
Ach so, Richter, glaube ich. Ja, ja.
Ja, weil die Stimme kam ja auch unbekannt vorher.
Der konnte so diabolische Menschen gut spielen. Man glaubt der Stimme sofort, dass sie Ratten
Abschluss
quält.
Oder Abschluss.
Ja, das ist irgendwie sowas. Ja, Synchronstimme von Hannibal Lecter mäßig so. Ja, wir kommen jetzt zu einer Serie, die hat vieles versammelt an verschiedenen Figuren, die aus ganz anderen Vorbild war. Eines meiner Lieblingsbücher. Von wem ist das nochmal? Ein lateinamerikanischer Autor, Tante Julia und die Lohnschreiber heißt das. Da ist jemand, der schreibt in Argentinien Telenovelas oder Radionovelas, also Fortschrittsromane im
die
Radio.
Sind im südamerikanischen Bereich, im Raum sind die ja unfassbar
beliebt. Und der schrieb die und der musste immer 4, 5 gleichzeitig schreiben, weil er sonst nicht genug Geld verdiente. Und irgendwann hat er sich so vertüttelt, dass er durcheinander kam und die gegenseitig in ihren anderen Serien plötzlich auftauchte. Das macht diesen Roman aus. Zuletzt muss er die alle in eine Kirche führen und die Kirche sprengen, damit immer wieder Reset ist. Und das war das Vorbild. Plattengülle Housewife ist eine Persiflage auf, wie hieß die Fernsehserie?
Desperate Housewives.
Desperate Housewives.
Das leider habe ich es nicht gesehen.
Anfang der Nullerjahre oder früher? Ja. Desperate Housewives waren eben, was man heute Tradwives nennen würde. Also Frauen mit zu viel Tagesfreizeit, die irgend dummes Zeug machen in ihrer Vorstadt.
Fühl mich null angesprochen. Ja.
Und hier tauchen viele Figuren aus anderen Frühstückszeit-Serien auf und spielen aber ihre Rolle wie in ihren alten Serien. Und das Interessante finde ich, dass die Erzählerin, dass die hier eine eigene Rolle spielt. Sie erzählt nicht nur und greift ein ins Geschehen.
Sex, Feldarbeit, Intrigen, Ehrenämter, Tod, Gartenarbeit, noch mehr Sex und Nordic Walking. Plattengülle Housewives. Was sonst noch geschieht? Auch im kleinen Dorf an der Pümmelbeke ist heute Vatertag. Alle Männer liegen um diese Zeit schon zugestrollt und abgefüllt in den Chausseegräben herum. Aber was machen die Frauen mit ihrer Freizeit? Frieda zum Beispiel lehnt schnarchend am Briefkasten, um ja nicht den Einwurf der Gratis-Gazette Hallo Feiertag zu verpassen. Uschi Zitzejolka hingegen findet es gar nicht gut, dass alle Männer so früh schon betrunken sind.
Ich finde es gar nicht gut, dass alle Männer so früh schon betrunken sind. Nee, ich finde ist.
Okay, gut, alles klar, ab dafür, leck mich fett.
Was ist das denn hier für eine Fickelei? Ich bin auf alle Fälle froh, dass unser Heinz betrunken ist. Da kann ich mich fein mit Hafü in der Sakristei treffen.
Sieh mal einer an. Hat Anneliese doch wieder ihr Verhältnis mit Hans Fürchtegott Schlimm, dem Pastor von Plattengülle, aufgenommen? Da wird sich die freigestellte Aushilfsflötistin Frau Noruschat aber schwarz ärgern.
Der Pastor ist mir scheißegal. Auch andere Männer haben den Aal. Nordic Walking stellt ihn vor. Viel mehr noch als bei Taekwondo.
Oha, sollte Frau Noruschat demnächst auf asiatische Kampfsportarten umschwenken? Und was müssen wir uns dann erst anhören?
La 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 la, my little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are.
So ein schönes Lied
eigentlich. I'll give you television.
Ausschluss. Bitte nicht. Während die eine ihren Spaß haben, müssen andere Frauen arbeiten. Denn für sie ist Himmelfahrt Hauptumsatztag. Nein, nein, die meinte ich nicht. Sondern die armen Frauen, die im Frittenfett geschändet werden.
Arbeit schändet nicht. Was, Brengi?
Hör mal. Was hast du gesagt, Edith? Tu mich noch den Pilz mit Schnitzel und den Kotelett. Neben die Frikadellen, wo die Bratwurst gerade von den Pommes runtergefallen ist.
Ja, Brengi, keine Angst. Du sollst auch satt haben, nicht? Wo sie dir extra für Vatertag den Verband vom Kopf genommen haben, nicht?
Die einen Frauen haben männliche Gesellschaft und empfinden sie als Arbeit. Die anderen haben keine, aber vermissen sie.
Wo bleibt der dösige Zeitungskerl? Ich muss so dringend und Reinhard hat das ganze Papier aufgebraucht.
Manche haben ein noch dringenderes Bedürfnis und wissen nicht ein noch aus.
Wie ging das nochmal? Ein, aus. Ne, Quatsch. Andersrum. Aus, ein. Oder auch zwei. Aus. Aus. Zwei. Macht drei.
Die einen zählen die Minuten, in denen sie alleine sind. Für die anderen zählt nur der eine.
Wo bleibt Hafü denn bloß? Hafü, du mein Einer, komm herbei, du Schlimmer.
So sehnen sich am Vatertag die Frauen aus Plattengülle nach den Männern, die sie sonst so sehr verwünschen. Es hat eben alles seine Zeit. Die Liebe, die Afterhygiene, das Zählen von 1 bis 3 und jede Frau weiß mit den ihr zugedachten Stunden auf ihre Weise das Beste anzufangen.
Welche sind dir in Erinnerung, welche dieser Figuren? Welche kennst du aus anderen Serien noch?
Ich habe ja nie ich hab nie Desperate Housewives gesehen.
Ja, ich meine, hier in dieser...
Frieda und Anneliese?
Frieda und Anneliese, also die beiden kamen beide drin vor.
Uschi?
Uschi kommt aus einer Serie, die hieß Frauen sind doof. Das ist ja auch eine mit heute, sagen wir mal, problematischen Titel. Die hat auch ein tolles Intro, da schrie nur, Frauen, Frauen, Frauen sind doof, Frauen sind doof, doof, Frauen sind doof. Das war, glaube ich, das ganze Intro, was 8-mal wiederholt wurde.
Ich weiß noch, da gab es ja damals das weltberühmte Shirt, nichts reimt sich auf Uschi.
Ja, das und von
Mario Barth dann...
persifliert oder geklaut wurde.
Nee, er wollte es dann, er hat, da warst du sehr witzig, weil er hat sich das schützen lassen wollen. Ihr konntet aber beweisen anhand eines Fotos, dass es das schon in den 90ern gab. Und dann hast du, glaube ich, irgendeinen Beitrag dazu gemacht. Und da kam am Ende raus, dass ich Mario Barth das Alphabet schützen lassen will, weil er ja alle Buchstaben benötigt. Und so. Das war sehr witzig. Aber nichts reimt sich auf Uschi, ist natürlich legendär. Ich mochte übrigens sehr gerne... Im Frittenfett geschändet. Oder es gibt Zeit für alles. Zeit für Afterhygiene. Ja. Zeit für 1 bis 3 zählen. Das sind einfach.
Das war eine direkte Persiflage auf Desperate Housewives, weil das immer, das war in dem Intro auch eine. Es gibt für alles eine Zeit, für Sex, für Liebe, für Hausarbeit und so. Das war eines dieser Gestaltungsmerkmale der Fernsehserie.
Ich hätte sie gucken müssen, meinst du, aber ich fand es auch so.
Nein, das funktioniert auch so. Und diese Frittenfett, das war. Pränki und Edith, das war diese Imbissbude, wo Pränki, der viel operierte, immer verkehrt hat. Das war ein Zitat daraus.
Die kenne ich auch nicht mehr.
Die kam auch selten vor, Frieda und Anneliese natürlich.
Mhm.
Diese ganze pastorale Szene mit Frau Noruschat, es gab ganz viele Gottesdienst-Persiflagen.
Wir haben die Aushilfsflötistin gekennzeichnet.
Ja, Frau Noruschat ist verliebt auch in den, die Pastoren hatten auch schöne Namen. Trunksucht Bölkeschlund war zum Beispiel.
Fürchte Gott.
Den gibt's ja wirklich. Fürchte Gott W. Pritsche Billa ist der Superintendent. Trunksucht Bölkeschlund und Fegefeuer, wie ist denn der da nochmal?
Dass du diesen Namen noch weißt. Ja. Ich glaube, ich habe schon durcheinander beim Zuhören.
Ja, es ist immer lustig, weil, glaube ich, Sabine und ich sind ja auch sehr stark durch den evangelischen Kirchenkreis sozialisiert worden. Und wir kannten diese ganze Welt auch.
Plattengülle Housewives.
Plattengülle Housewives war das, ja. Also letztes ist da, glaube ich, den haben wir für heute den, wie ich finde, kontroversesten, falls man das steigern kann. Du hattest, glaube ich, auch die Meinung?
Ja, also ich habe die ja rückwärts gehört und habe mit dem 5. angefangen.
Dies ist jetzt der 7.
Da habe ich mit dem 7. angefangen. Also es war eine ungerade Zahl, weil ich wusste nicht mehr. Und dachte, eieiei, wenn die anderen noch schlimmer werden. Aber dann wurde es ja eigentlich liebevoller und harmloser. Von daher auf zu Erwin. Das ist schon harter Tobak.
Erwin on. Hello. Friends of Good Music. Hier spricht nämlich exklusiv zu euch Erwin Hönefeld, ne? Der Erwin Hönefeld, ne? Respekt, ey, Jungs. Und für euch habe ich heute mal wieder was super Spezielles, ne? Schnallt euch fest. Ich habe es geschafft, dass er, und ich meine... er, himself, heute zu mir in die Show kommt. Directly from the Los Angeles. Hier ist der super spezielle DJ Open Asshole.
Hey, Erwin, long time no see. What the bloody fuck do these nasty flowers mean in front of me?
Open. Today in Germany is Mother Day, ne? Und everybody buys flowers for his mother in a Fleurop-Fachgeschäft, ne? And these da are for my mother, ne?
Shut your motherfucking mouth, you bloody fucking fuck. Who the heck cares about his damn old father fucking mother anyway?
In Germany, a lot of do, ne? Really, ne? Do, they buy great bottles with 4711 or sometimes even Tosca smell combinations.
What for?
Do, to give them to their mothers as a sign of worshipping and thankfulness, ne?
You know, one time about 20 years ago, I saw my mother lying on the kitchen table. She was getting butt-fucked by my little brother. And I killed the both of them because I wanted to have breakfast there.
I didn't
want to see some old hag and, her, and a six-year-old boy on her back. Yeah, that was my last Mother's Day.
Have I jetzt not complete understood, but egal, Open. You, Open, you are here today, nicht? In my mission to promote your new single. Nun tell me mal a little bit about the song.
Yeah, well, it's called Blue Eyes on a Foggy Day in June.
Oh, it is a very romantic title, ne? Not so typical for your Gesamtwerk, Open,
no,
was?
No.
about what goes it in this title? Goes it vielleicht about love to a new, nice blue-eyed girl in the morning on a meadow, for example?
Bloody fucking bullshit. Last year in June, I found two human eyes scratched out of their holes. I thought, cool, I'll make a song out of it.
Yes, very interesting indeed to hear the making of a song so direct from the singer himself, nicht? That is not so often, ne? Guck, I just see on the studio clock, the emission time is already again over, ne? Und jetzt have I got to go to my mother to bring her the flowers. Du, by the way, Open, lives mother asshole yet?
No, I told you, I killed her 20 years ago.
Ach, naturally. Yes, why not?
Why not?
Everything has an end. Only the sausage has two.
That's right.
As we say in Germany. Yes, but before we end, we shall hear your new single, Blue Eyes on a Foggy Day in June. Yeah, thank you, Open Asshole, that you have come the far way nicht down to Erwin's Plattencorner here in the breakfast radio. And I wish you auch a good home flight.
Wait a minute. Who's that man looking through the window the whole time? You think I can kill him?
Was? Wen meinst du?
Yeah, that guy.
Oh, in the window. No. That is Program Director Kleine Pimmel, ne? He is unkillable. It is not allowed.
Oh, come on. Let me just once kill him.
Hey, asshole.
Oh, come on. Erwin, let me kill him. Please.
Open.
Come let me kill him.
No, don't. Hey!
Ay. Ich muss den Song noch hören.
Blue eyes on a foggy day in June. I found a pair of eyes in a lonesome meadow down the hill. Scratched out of their holes, shimmering on a foggy day in June. My baby had blue eyes. Yeah, my baby. Foggy day in June. I found a pair of eyes in a lonesome meadow down the hill. Scratched out of their holes, shimmering in the morning dew.
Blue eyes on a foggy day in June. Jetzt für laut zum Runterladen in voller Länge. Klickt ffn.de bis morgen 9 Uhr und dann ist empty, ja?
Unbelievable, würde ich mal sagen. Was da alles eine Rolle spielt, natürlich, also insofern ist es auch noch aktuell, wir haben ja den Gangster-Rap im Grunde auch schon vorhergesehen. Nicht nur diese absurden Namen, die sich die Rapper gegeben
haben. DJ Open Asshole, du hast wohl einen Arsch offen.
Ja, ist der Inbegriff eines Gangsternamens, finde ich. Da gar sind alle anderen nur noch Kopien.
Nee, also da kommt nichts mehr nach.
Und diese Gewaltfantasien natürlich, die auch sexuelle Gewaltfantasien frauenverächtend. Das ist alles klassisches Rappermaterial.
Ich finde auch schön bei DJ Open Asshole, dass Erwin ihn immer als Open anspricht.
Hallo alles. Open. Und lebt Mama Asshole.
Nein, I told you. Wer ist denn eigentlich der englische Sprecher? Weil er spricht ja wirklich schön Englisch.
Ja, Andreas Brooks, der ist ein Kanadier, der nach Deutschland eingewandert ist, was ich schon immer sehr seltsam fand. Aber ich glaube, er hat
umgekehrt wird ein Schuh draus.
Umgekehrt machen es viele, aber er hatte, glaube ich, auch deutsche Vorfahren. Jedenfalls ist er bei FFN gelandet und war dort Techniker bei FFN. War natürlich ein nativer Englischsprecher und deswegen kommt er überzeugend rüber. Hatte sich dann aber auch irgendwann ein bisschen gesträubt, dass dauernd irgendwie kleine Jungs Butt fucked her Mother und so. Das war nicht so ganz seine Welt.
Das kann ich mir gut vorstellen und das ist wünschenswert.
Ja, und das war auch so nicht ganz die Welt unseres Programmdirektors. Da hatten wir vorher schon den Motherfucker klar, weil wir Motherfucker dauernd gesagt haben und da haben sich Hörer beschwert. Da mussten wir eine satirische Expertise anfordern von einem Sprachkundler, der gesagt hat, dass Motherfucker eben nicht auf Mutterficker auf Deutsch heißt, sondern eine kollegiale, kumpelhafte Anrede unter schwarzen Amerikanern ist. Insofern haben wir da
und das hat er geglaubt?
Er hat es hingenommen, sagen wir so. Aber dann meinte hierbei, war das dann auch nicht mehr so ganz seine Welt im Tagesprogramm, dass man sich solche Titel dann runterladen konnte. Und da mussten wir eben doch noch, und so war Frühstücksradio eben auch, dann wurde die Figur Programmdirektor Kleine Pimmel eingeführt, der auch erschossen wird.
Und das Vorbild war wer genau?
Wer war der Programmdirektor? Ja. Sage ich jetzt nicht.
Ich muss ja nur mal zurückrechnen, wer das
es
da
gab,
ist.
Ja, aber es gab einen. Es gab einen Programmdirektor.
Und wie hat der auf das Erschießen von durch DJ Asshole seiner Person reagiert?
Ich glaube, als Würdigung.
Wie du immer sagst, wer nicht beleidigt und erschossen
so ist
würde,
es, ja.
Der
ist gefilmt. Ich hoffe, euch hat unser heutiger kleiner Ausflug in die irre Welt des Frühstücksradios vor 30 Jahren gefallen. Oder sie hat euch zumindest zum Stirnrunzeln bewegt. Denn es war doch auch eine harte Zeit.
Auch für den Humor und aber Erwin fand ich leider schon ziemlich cool.
Ich fand's auch ziemlich geil.
Ja. Und es ist leider auch witzig, obwohl man darüber nicht lachen darf. Und ich sehe ein, dass das nicht opportun ist in der heutigen Zeit.
Ich find's schade. Tschüss.
Tschüss.
Pension Alcatraz. Am 3. Oktober feiert das ganze Land den Tag der Deutschen Einheit in Bremen.
Nicht das ganze Land. Die Pension Alcatraz, also wir beide, feiern mit 200 Getreuen ganz woanders.
Stimmt. Wir feiern in
Clausthal-Zellerfeld!
Sonnabend, 3. Oktober, 19 Uhr, im Glückauf Saal in Clausthal.
Der ist direkt gegenüber der Blauen Kirche. Nicht zu verfehlen.
Tickets gibt's bei Reservix, allerdings nur 200. Der Saal ist wunderschön, aber nicht so groß. Typisch.
Clausthal-Zellerfeld!
Ach, noch was. Unser T-Shirt mit dem Urschrei vorne drauf gibt's exklusiv auch am 3. Oktober.